Auf wilden Wegen. Nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag. Das ist die 6. Sendung unserer Reihe, die immer am 5. Dienstag im Monat ausgestrahlt wird und am Sonntag drauf um 11 Uhr wiederholt wird. Heute habe ich einen ganz besonderen Studiogast aus Berlin, nämlich die Künstlerin Inga Zimprich. Hallo Inga, ich freue mich.
Hallo Gabriele, ich freue mich auch.
Ja, und wir werden über etwas sprechen, was es tatsächlich nur in Berlin gibt, nämlich ein Künstlerinnenkollektiv mit dem Namen Feministische Gesundheitsrecherchegruppe. Ja, Inga, wie kam es dazu, dass Künstlerinnen eine feministische Gesundheitsrecherchegruppe gründen?
Es gibt uns erstens nur in Berlin, aber wir sind ja gerade in Hamburg.
Ja.
Und nächste Woche bin ich kurz in München. Ich habe als Künstlerin viel in selbstorganisierten Zusammenhängen gearbeitet, wo wir viel in Gruppen, in Workshops gearbeitet haben zu bestimmten unterschiedlichen sozialen Themen. Und mir fiel irgendwann auf, dass ich mir keine Arbeit zutrauen würde als Künstlerin zu Gesundheit, weil ich gemerkt habe, dass obwohl Gesundheit uns alle betrifft, allgegenwärtig ist, manchmal sehr akut sein kann, ganz starke Effekte auf unsere Leben haben kann, wir uns eingeschüchtert fühlen, uns an das Riesenthema Gesundheit heranzuwagen. Mhm. Und ich habe dann 2015 Künstlerinnen, TheoretikerInnen, AktivistInnen angesprochen, ob Leute Interesse haben, mit mir zusammen eine gemeinsame Recherche aufzubauen. Und da hat sich eine Gruppe von 12, 13 Personen gegründet. Wir haben uns getroffen und gemeinsam entwickelt, wie wollen wir gemeinsam kollektiv und künstlerisch zu Gesundheit arbeiten.
Wow.
Und daraus ist die jetzige Gesundheitsrecherchegruppe entstanden.
Also es ging praktisch gegen diese Einschüchterung, die Gesundheit wieder selber in die Hand zu nehmen und sich kompetent zu fühlen, da was zu machen, sich zu äußern und so weiter. Ja, das passt ja super zu unseren wilden Wegen hier. Ja. Und wie ging es dann weiter?
Also wir haben uns gefragt, wie würde eine Recherche zu Gesundheit aussehen, die selbstermächtigend wirkt? Mhm. Also wie können wir diese Schwelle überkommen, dass wir gesagt bekommen, macht das bloß nicht, ihr könnt was falsch machen, das ist ganz gefährlich. Und wir haben gemerkt, am besten lernen wir, indem wir Personen, Gruppen, Initiativen besuchen, die das schon machen, die Alternativen im Gesundheitswesen aufgebaut haben. Und wir haben ganz einfach damit angefangen, Orte zu recherchieren, zu besuchen, mit Leuten zu sprechen und uns Dinge anzueignen, die schon taten.
Ja, das hört sich jetzt, wenn du das erzählst, so einfach an. Irgendwie so
logisch.
Ja, so logisch. Ne? Also gegen diesen Mangel an Selbstermächtigung einfach diejenigen aufsuchen, die einem da vielleicht was voraus haben oder einen irgendwie ermutigen können. Wow.
Und es war tatsächlich so ermutigend. Also wir haben Orte besucht wie das Feministische Frauengesundheitszentrum in Berlin, Spinnenboden, Frauen- und Lesbenarchiv, die antipsychiatrische Beratungsstelle. Und jedes dieser Treffen hat uns so inspiriert und uns so viele Ideen gegeben, dass wir zum einen angefangen haben, diese Methoden in der Gruppe zu entwickeln, selber Gruppenübungen zu machen, Methoden auszuprobieren. Und es war oft so, dass wir eine Initiative besucht haben und von drei anderen gehört haben, die wir auch besuchen wollten.
Ja.
Und so hat sich das eigentlich
Schneeball.
Selbstständig gemacht.
Ja, Mensch. Also hört sich wirklich nach einer Fülle an, einer Fülle von Energien, die da zusammenkommen. Und ihr wart von Anfang an eine Frauengruppe, eine Künstlerinnengruppe. Und habt aber, wie ich das jetzt verstanden habe, an die Psychiatrie ja auch, also ihr habt Frauenprojekte und gemischte Projekte im breiten Rahmen der, Gesundheitsselbsthilfe oder so, besucht und euch damit verbunden.
Ne? Also wir haben uns erstmal aus der großen Gruppe später ausgekoppelt nach zwei Treffen. Wir sind dann zu dritt, drei Berliner Frauen, alle mit kleinen Kindern, haben angefangen zusammenzuarbeiten. Das hat unsere Arbeitsweise sehr geprägt. Und wir haben dann uns gefragt, wie wollen wir als Künstlerinnen das veröffentlichen und haben uns entschieden, Workshops zu geben. Also aus den Dingen, die wir uns angeeignet haben, andere teilhaben zu lassen, Dinge weiterzugeben, haben angefangen, eine Recherchebibliothek aufzubauen und wir geben Hefte heraus.
Mhm.
Wir haben damals zu dritt zum Beispiel gemerkt, wir alle mit kleinen Kindern, dass wir uns für ein Format entscheiden müssen, was wir relativ schnell und einfach herstellen können mit den Zeitressourcen und finanziellen Mitteln, die wir haben und haben einfach begonnen, sogenannte Zines rauszugeben, also Hefte, die man selbst reproduzieren kann, die man selbst am Kopierer herstellen kann.
Ja, die habe ich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gelesen und Die sind einfach wunderbar, diese Hefte, und haben so Titel. Sie sind ja, wie alles, was ihr veröffentlicht, muss man jetzt an dieser Stelle mal sagen, in Englisch, und haben so schöne Titel wie Sharing Vulnerability, ne? Also die Berührbarkeit, Verletzlichkeit teilen. Und was war das andere? Sick Time, Crip Time, Caring Time. Vielleicht übersetzt du das besser. Du kennst das.
Oh, das fällt mir schwer zu übersetzen.
Ja, also mir auch. Ja,
Krankenzeit, genau. Ja, vielleicht Zeit von Behinderung und ja. Fürsorgezeit.
Ja, genau. Crip Time, ne? Da war es auch so, wo ich hing, dachte, Crip Time könnte man mit Krüppelzeit übersetzen. Aber das ist, ne? Genau, es setzt sich jedenfalls mit Einschränkungen der Gesundheit auseinander. Und nicht eben, um das auszugrenzen, sondern um davon zu lernen. Ne? So habe ich das verstanden.
Genau, also in dem Titel ist es so, dass wenn wir aus dem englischsprachigen Raum Crip übernehmen, dann hat das tatsächlich eine ähnliche Bedeutung wie Krüppel im Deutschen, was von der Behindertenbewegung angeeignet wurde als Selbstbezeichnung.
Ja,
ne?
Genau, selbstbewusst, ja. Ja, und jetzt natürlich mal die Frage, warum All in English?
Wir waren zu Anfang eine internationale Gruppe, da war das einfach unsere Arbeitssprache. Mhm. In Berlin ist es tatsächlich so, wenn wir einen Workshop geben, sind die meistens auf Englisch, weil sich Leute anmelden, die kein Deutsch sprechen, sondern Englisch sprechen. Mhm. Und wir sprechen bestimmt später nochmal darüber, dass wir uns auch auf die Gesundheitsbewegung konzentrieren, die so in den 70er, 80er Jahren in Deutschland ganz wichtig war. Mhm. Diese Materialien gibt es nur auf Deutsch und ich halte die für so wichtig, dass ich denke, wir sollten viel davon übersetzen, wir sollten das international weitergeben. Mhm. Und ich denke, das ist schon das, wo wir uns verorten, also im Austausch mit vielen Leuten, die auch aus anderen Bewegungen kommen, aus englischsprachigen Queer-Gruppen, die zu Transgesundheit arbeiten, mit denen wir uns austauschen wollen und deshalb Englisch sprechen.
Ja, das ist ja interessant, weil ich habe gleich gedacht, du sagst jetzt wahrscheinlich, weil wir uns dann auch mal in New York inspirieren lassen wollen, was ja tatsächlich stimmt, aber du sagst jetzt auch, weil wir das, was bislang nur im Deutschen veröffentlicht wurde, in die Welt hinausbringen können. Also das freut mich, diese Wertschätzung. Jetzt könnten wir natürlich sofort weiterreden, aber wir spielen jetzt mal unser erstes Lied ein, was Inga Zimbrich mitgebracht hat. Und das ist das Frauenzentrumslied von 1973. Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Gabriele Freitag ist mein Name und ich spreche mit der Künstlerin Inga Zimbrich über das feministische Gesundheitsrecherchekollektiv. Feminist Healthcare Research Group. Und wir machen weiter mit den Heften, den Zines, wie die sich nennen. Ich habe da Sachen entdeckt, die mich wirklich begeistern. Jetzt muss ich doch mal wieder auf die englischen Formulierungen kommen, weil die sich so schön anhören. Wie zum Beispiel collecting wishes, becoming soft, saving and harvesting, becoming generous. Das hört sich einfach wunderschön an. Wünsche sammeln, sanft, weich werden, großzügig sein und so weiter. Aber natürlich auch Konflikt und negative feelings darf nicht fehlen. Also da gibt es eine Menge, Ziele, Ansprüche, Vorstellungen, die, wie ich finde, auf eine sehr schon ausgefeilte Art und Weise dann in der Gruppe Fuß fassen. So kam mir das jedenfalls vor. Inga, sag du.
Genau, du beziehst dich auf das Scene Sharing Vulnerability. Ich glaube, das ist unser viertes. Und wir haben da einen Scene rausgeben wollen, in dem wir sagen, wie arbeiten wir eigentlich? Also was sind die Methoden, die wir anwenden oder die wir anwenden wollen und dann doch nicht dazu kommen? Wir haben auch Übungen dazu gemacht, wo wir nie zu kommen, zum Beispiel.
Habe ich gesehen.
Ja. Und dieses Heft besteht in so möglichst klaren, direkten Anweisungen, wenn bei uns das und das das Problem ist, dann machen wir das. Oder wir versuchen in der Gruppe das und das zu machen. Ja. Das war für uns ganz wichtig und das ist in allen Scenes so, dass wir versuchen, möglichst klar und deutlich zu sagen, was haben wir gemacht, wie hat sich das für uns angefühlt und wie könntet ihr das machen? Ja. Wir haben in den Heften, die wir rausgeben, oft Anleitungen für Übungen, die man für sich alleine machen kann oder in einer kleinen Gruppe. Mhm. Was für mich vor allem viel damit zu tun hat, nicht so eine mystifizierende Künstlerin zu sein, deren Werk nicht verstehbar ist, sondern zu sagen, so entwickeln wir Methoden, die Methoden sind so, wir versuchen die transparent zu halten, damit andere die anwenden können, damit wir sie aber auch kritisieren können, weiterentwickeln können.
Yeah. Also heißt das, ich habe mir das so vorzustellen, dass ihr erstmal so als eure Forschungsgruppe praktisch diese Gruppenerfahrungen macht, diese Prinzipien anwendet, zu diesen Themen redet und dann Workshops gibt, wo andere das lernen oder das Gleiche machen können. Learning by doing.
Genau, also wir versuchen Sachen weiterzugeben, aber das Wichtige ist eigentlich, dass wir es gar nicht so sehr in uns, in der Gruppe daraus schöpfen, sondern wirklich aus der Recherche, dass wir haben ziemlich früh am Anfang angefangen, Bücher aus der zweiten Welle der Frauenbewegung zu lesen, weil wir gemerkt haben, die kosten nur noch 50 Cent, die stellen Leute vor die Tür und wir dachten, wie kann denn das sein? Da muss doch unglaublich viel drinstecken und wir haben viel von dem, was da drinsteckt, uns durchgelesen, es hat uns total inspiriert und wir haben gesagt, das probieren wir aus. Wie könnten wir dazu eine Übung machen? Wie könnten wir etwas davon in die Gruppenarbeit integrieren? Wie könnten wir eine Methode aus der radikalen Therapie anwenden? Und als wir begonnen haben, Workshops zu geben, haben wir gemerkt, wir strukturieren die super strikt, um einen Raum herzustellen, in dem Leute, die sich nicht kennen, sich sicher fühlen, in dem wir im Kunstfeld in Kontakt gehen können mit eigener Verletzlichkeit, Erfahrung von Krankheit, von Pflege und Fürsorge. Und wir haben gemerkt, dafür müssen wir eigentlich einen sehr sicheren Rahmen herstellen, in dem Leute sich fallen lassen können. Und das schaffen wir oft über die Struktur und die Methodik. Und die ziehen wir oft aus den 70er, 80er Jahren, aus so radikalen Handbüchern.
Wow, ja. Du hast ja auch einiges davon mitgebracht, ne? Und ich erkenne da Bücher wieder, die mir selber aus den 70ern und 80ern sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Getting Clear von Anne Kent Rush oder Hexengeflüster oder Solving Women's Problems von Hoagy Wickhoff. Also das waren damals die Klassiker und das ist natürlich sehr schön zu sehen, wie reichhaltig die nach wie vor sind und wie gut die genutzt werden können. Ja.
Genau, was für uns ausschlaggebend war, war, wir haben diese tollen Räume und Initiativen in Berlin besucht, waren oft inspiriert, dass es sowas gab und haben dann gemerkt, die haben sich alle in den 70er und 80er Jahren gegründet und sind da eigentlich erst auf die Fährte gekommen zu hören. Es gab mal eine Gesundheitsbewegung, das ist in Berlin gerade die Schnittstelle zwischen Hausbesetzerszene und Frauenbewegung, wo Frauen angefangen haben, vaginale Selbstuntersuchungen zu machen, Selbsthilfekurse zu entwickeln und radikale Beratungsangebote aufgebaut wurden, Notruftelefone, Frauenhäuser, Übernachtungsstellen und andererseits zum Beispiel autonome Sanitäter auf Demos versucht haben, Leute zu verarzten und es einfach eine große Infragestellung der Schulmedizin gab. Und das ist was, da haben wir jetzt zwei Jahre sehr intensiv zugearbeitet und eine Ausstellung entwickelt, gerade weil wir merken, da gibt es so viele reichhaltige Quellen, so viele Sachen, die fast in Vergessenheit geraten sind und eigentlich so emanzipativ, so empowering sind, wenn wir die heute nochmal, wenn wir die heute nutzen und die werden ja auch heute noch weiterhin genutzt.
Ja, wir kommen da gleich nochmal zurück auf die Forschungstätigkeit über die 70er und 80er Jahre und die Ausstellung, weil dann kommen wir nämlich auch dazu, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir gehören ja nun deutlich zwei verschiedenen Generationen an. Ich habe diese Sachen miterlebt und auch mitgemacht und ihr macht die jetzt und entdeckt eben, was schon mal war. Aber nochmal zurück, wenn ihr diese Gruppen anbietet zur Selbstermächtigung, die eigene Gesundheit, ich sage immer gerne, in die eigene Hand zu nehmen, also zu erforschen auch, das fand ich sehr beeindruckend, genau zu erforschen, was man braucht, wie man sich ein heilendes Umfeld vorstellt, wie genau das aussehen soll, sehr schön praktisch bildlich ausdifferenziert, wird das dann abgefragt. Stellt ihr fest, dass es da einen Bedarf gibt, das zu machen? Das möchte ich gerne noch wissen.
Genau, also wir sind ja nicht im Gesundheitswesen verortet, außer Julia Bonn, die auch Körperarbeiterin ist, sondern diese Workshops geben wir normalerweise im Kunstfeld für KulturarbeiterInnen. Und da kommen oft Leute, die nochmal jünger sind als ich, die sind vielleicht Mitte 20 oder vielleicht gerade Anfang 30. Und die haben eine Sehnsucht danach, die lesen viel kritische Theorie, feministisch und finden sich immer wieder, genau wie ich, in Wettbewerbssituationen, in denen wir, selbst wenn wir links feministisch uns verorten, uns trotzdem in einem Konkurrenzverhältnis befinden. Ja. Und das, was in den Workshops passiert, dass Leute wirklich Zeit haben, mit einer Person ausführlich zu sprechen, Erfahrungen mitzuteilen, das passiert sehr wenig. Und ich merke, dass Leute da sind, die sagen, Es ist so schön, dass das im Kunstfeld möglich ist, wie ihr darauf achtet, wie so ein Raum eingerichtet ist, dass hier Blumen stehen und so weiter. Das sind Sachen, die uns ganz wichtig sind und wo wir merken, es kommt eine noch mal etwas jüngere Generation, die da total Lust drauf hat. Und über die freue ich mich voll.
Ja, das hört sich toll an. Also das ist praktisch auch eine Arbeit, dass dagegen, dass sich die Frauen, Menschen, das ist jetzt für Frauen oder für, auch gemischt, diese Workshops, das ist jetzt
wir
wirklich
offen,
auch,
genau.
Ja, dass die praktisch Werkzeuge bekommen oder erstmal einen Raum bekommen, damit sie sich da nicht aufreiben, erschöpfen, ermüden irgendwann, ne? Dann ja auch vielleicht keinen Bock mehr haben, also gegen diese ganzen immer straffer werdenden Anforderungen, die ja ne, mitnichten im Kunstsektor nicht so sind, sondern eher genau. Vielleicht noch akzentuierter, weil man ja immer gucken muss, ne, wie man irgendwie überlebt. Und da gebt ihr praktisch einen Raum, um da zu sich zu kommen und um da nah bei sich dann auch gut weitergehen zu können. Ne? Und das ist natürlich, das hört sich für mich ganz super an. Ja.
Genau, und auch um genau das anzusprechen und aufzudecken, ja. Ne? Dass wir selber darunter leiden, dass wir erschöpft sind, dass wir überlastet sind, dass wenn wir KünstlerInnen sind und auch noch Eltern zum Beispiel, wir immer an dieser Erschöpfungsgrenze operieren, aber auch wie viele Ausschlüsse das Kunstfeld selbst produziert, wie wenig Zugänglichkeit das Kunstfeld bietet.
Ja.
Um solche Fragen geht es in den Workshops und den Heften.
Fantastisch, ja. Dann ist es jetzt mal Zeit für unser nächstes Lied, auch wieder von Inga Zimprich mitgebracht. Das ist das Lied »Frauen kommt her« von 1975. Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag und ich spreche mit der Künstlerin Inga Zimprich über die feministische Gesundheitsrecherchegruppe. Und wir haben schon vor der Musikeinspielung angekündigt, dass wir jetzt mal erzählen können wollen, wie wir beide aus unterschiedlichen Generationen in einem ähnlichen Feld engagiert uns kennengelernt haben. Ich fange mal an, weil der erste Schritt ging unbewusst von mir aus. Ich habe nämlich durch eine feministische Gruppe im Netz darauf aufmerksam gemacht, eure erste Ausstellung entdeckt in Berlin. Die hieß Practices of Radical Healthcare. Da bin ich sofort drüber gestolpert. Was dachte ich? Practices of Radical Healthcare. Das hört sich ja super an. Ich dachte erst, das sind Mitglieder aus anderen Ländern wegen des Englischen. Dann sah ich, dass das eine Berliner Gruppe war. Und dann habe ich da einfach mal in die Kommentarfunktion gesetzt. Great Girls. Und jetzt, Inga, musst du weiter erzählen.
Ich habe mich so gefreut, ich hatte zwar eine kleine Verwechslung drin, aber ich hatte mich so gefreut, deinen Namen zu lesen, weil wir in einem der frühen Hefte Being in Crisis Together zum Beispiel mit dem Handbuch feministischer Therapie gearbeitet haben und ich daher deinen Namen kannte. Und als ich dann einen Kommentar unter der Ausstellung entdeckt habe, dachte ich, ja, komm, schau dir die Ausstellung an. Ich habe einfach gemerkt, das war eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, dass Leute aus der Gesundheitsbewegung, über die ich schon gelesen habe, deren Arbeiten ich gelesen habe, auf die Arbeit aufmerksam werden und sich vor allem auch eingeladen und angesprochen fühlen. Ja. Und dann habe ich dir geschrieben und dir geschrieben, komm doch, schau dir doch die Ausstellung an.
Genau, und das erreichte mich in Italien, wo ich für längere Zeit war und deswegen konnte ich mir die Ausstellung nicht angucken, aber wir waren in Kontakt. Und ich habe mich gefreut, dass meine Artikel aus dem Frauentherapie-Handbuch von Anfang der 90er Jahre heute von jungen Frauen gelesen werden und die auch was damit anfangen können. Wow. Ja.
Wir sind dann mit der Ausstellung, die eben im Sommer in Berlin war, in die Nähe von Hamburg gegangen, nach Hohenlockstedt, in das M1 der Arthur Boskamp Stiftung. Mhm. Und wir waren im Gespräch und wir hatten vor, dort einfach nochmal regionalere Perspektiven auf die Gesundheitsbewegung mit aufzunehmen, weil wir uns in der Ausstellung eigentlich auf Berlin konzentriert haben. Ja. Und da bin ich nochmal auf dich zugegangen und habe nachgefragt, hey, was hast du damals genau entwickelt? Und so warst du dann zum Gespräch eingeladen in der Arthur Boskamp Stiftung. Mhm. Und wir haben über das feministische Therapiezentrum hier in Hamburg gesprochen.
Genau.
Was für mich einfach ein sehr spannender Moment war.
Ja, und da waren wir ja in der Situation, wo du, Inga, mich befragt hast, mich interviewt hast, ne? Nämlich dazu, dass ich 1980 mit anderen Frauen hier in Hamburg das Feministische Frauentherapiezentrum gegründet habe, also auch ein Teil der bundesweiten Gesundheitsbewegung war und dort auch bis 1995 gearbeitet habe, also sehr viel da Vorbereitungs-, Entwicklungsarbeit und geschrieben und erfahren und so weiter habe und darüber konnte ich dann erzählen. Ja, und jetzt haben wir hier die umgekehrte Situation, dass ich dich in meiner Sendung habe und ich dich befragen kann. Und jetzt kriegen wir nochmal den Bogen zu dem, was du schon angekündigt hast, nämlich, dass ihr im Rahmen dieser Forschungsgruppe eben auch die Aktivistinnen und Aktivisten der Ende der 70er, 80er Jahre befragt, eben auch nicht nur in Berlin, sondern auch in allen möglichen anderen Orten Deutschlands. Und da hast du so ein paar Sachen gesagt, wie die Menschen, die ihr dann kontaktet, darauf reagieren. Und das würde ich gerne nochmal von dir hören.
Ja, es ist oft so eine Wechselwirkung. Ne? Also wir haben zum Beispiel irgendwann das Gesundheitsbuch in Händen gehabt. Das ist so ein 1150 Seiten dickes Buch. Das sieht aus wie ein Telefonbuch. Das kommt aus den 80er Jahren. Das hat ein radikaler Apotheker per Hand zusammengeklebt und dann drucken lassen. Und das ist eben vor Internet. Das heißt, diese 1150 Seiten enthalten alles an alternativen Gesundheitstipps dieser Zeit. Dieses Buch ist zum Beispiel mit in Gefängnisse gegeben worden für Leute, die sich autonom haben fit halten müssen. Oder die ersten Leute, die in Deutschland an HIV erkrankt sind, haben zum Teil mit diesem Buch gearbeitet, um einfach die Sachen, die Tipps, die da drin stehen, zu Hygiene, aber auch zur Therapie selbst anwenden zu können.
Fantastisches Buch. Ich habe das ja sehen können, weil ich ja die Ausstellung in Hohenlockstedt besucht habe. Ne? Ich rede ja hier mit einer Künstlerin, die eben mit ihrer Gruppe Ausstellungen kreiert aus diesen Materialien. Das heißt, dort war dieses über 1000 Seiten starke Buch zu sehen. Und ich muss sagen, es hat mich beeindruckt. Ich kannte das nicht. Und ich habe natürlich gleich mal nachgeschlagen zu einem Thema, was mich interessiert, was mir am Herzen liegt, nämlich Krebs. Und was da stand, war richtig gut. Donnerwetter. Ja.
So ist es uns an vielen Stellen gegangen. Wir haben zum Beispiel wir haben erfahren, dass es damals Kurse mit vaginaler Selbstuntersuchung gab und haben dann Frauen ausfindig gemacht, die damals diese Kurse gegeben haben, mit denen geredet, was ist da passiert, wie wurden die aufgebaut. Die haben damals zwei Feministinnen aus den USA, haben hier den westdeutschen Feministinnen beigebracht, wie sie das machen. Mhm. Und im Rahmen der Ausstellung haben wir es dann geschafft, einen neuen Workshop zu geben zu vaginaler Selbstuntersuchung. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, wo ich merke, das sind Praxen aus den 70er, 80er Jahren. Mhm. Es interessiert mich total, das weiterzugeben, unsere Vorfahrinnen für das zu würdigen, was sie entwickelt haben, weitergegeben haben und heute auch zu fragen, was heißt das heute, wo Gender-Konzepte anders verhandelt werden, sich verändern, was für ein Mittel und Werkzeug kann das heute sein, wenn wir uns fragen, was wäre jetzt ein Selbsthilfekurs für Inter-Trans-Personen, Cis-Frauen. Genau, und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Arbeit sehr wichtig ist, dass wir uns mit einer sehr wertschätzenden Perspektive den Leuten und den Initiativen nähern.
Ja, also.
Vielleicht kann ich dir noch ganz kurz das Heile Haus, das würde ich gerne noch erwähnen, in Berlin, das gibt es tatsächlich immer noch. Das hat vor allem eine große Badestube und Waschmaschinen, wo Leute, die keine Bäder zu Hause haben, die man dort benutzen kann. Mhm. Es gibt eine Hüpfetage, wo Körperkurse sind. Es gibt eine Küche mit gesundem Essen. Das war damals das 100. besetzte Haus in Kreuzberg, die damals schon beschlossen haben, sie wollen eigentlich sowas wie eine Nachbarschaftsklinik sein. Eben ein Heilehaus, kein Krankenhaus.
Ein Heilehaus, meine Güte, ja, das hört sich wirklich nach 70ern an und ist
auch
bezaubernd.
Nach Utopie, ja, und Entwürfen,
das, genau,
und radikalen
dass das Versuchen heute noch, genau, wie du sagst, diese Kraft entfaltet. Das, genau. Ich finde, die liegt sofort in diesem Wort. Ne?
Ja. Genau. Ja. Und das Glück, was wir haben, ist, dass im Gespräch mit den Protagonistinnen wir oft Archivmaterialien ausgeliehen bekommen, wir Sachen einscannen können und in der Ausstellung haben wir viele von diesen Materialien zusammengefasst, nochmal in Displays situativ, subjektiv zusammengebracht. Das Heile Haus hat damals zum Beispiel ein Gesundheitsmagazin für Hausbesetzer herausgegeben, die Doktorspiele. Mhm. Und das sind Sachen, die ich unglaublich gerne lese, um zu schauen, wie wurde in diesem Kontext damals über Gesundheit gesprochen, über Ernährung, über die Winterseuchen Kreuzbergs, die Krätze und Läuse und so weiter, die es damals in der Hausbesetzerszene gab. Mhm. Das sind für mich ganz tolle, radikale Dokumente, mit denen ich heute einfach total gerne arbeiten möchte, die weiter besprechen möchte.
Mhm. Ja, also das ist im Grunde wie so eine Art Kraftübertragung, kommt mir das vor, ne? So, ja. Nochmal zur vaginalen Selbstuntersuchung. Wir als Frauentherapiezentrum, als feministisches Frauentherapiezentrum Hamburg, hatten ja unsere Räume in der Marktstraße 27 im Karolinenviertel und zwar zusammen mit dem Frauen-Selbsthilfeladen. Und der Frauen-Selbsthilfeladen war praktisch ein Frauengesundheitsprojekt. Und natürlich hat der Frauen-Selbsthilfeladen neben dem Verkauf von Menstruationsschwämmchen, Spekula und ähnlichen Dingen und natürlich Beratung zur Verhütung und so, auch die vaginale Selbstuntersuchung unterrichtet, unter die Frauen gebracht. Und ja, ich erinnere mich, dass das klasse war. Ja,
ich habe hier noch zwei Hefte mit. Das Frauenhandbuch Nummer 1 zur Abtreibung und Verhütungsmittel von Brot und Rosen. Das ist, glaube ich, 73 rausgegeben worden. Das war einfach eine Zeit, wo die meisten Gynäkologen, ich glaube, über 80% Männer waren. Und bis heute ist ja Abtreibung in Deutschland entkriminalisiert, aber nicht legalisiert. Mhm. Und hier habe ich noch das Hexengeflüster, auch eine Anleitung zur Selbsthilfe von Frauen, die in Berlin das feministische Frauengesundheitszentrum gegründet haben.
Was es ja noch heute gibt und was sich, glaube ich, sehr großer Beliebtheit erfreut. Ich selber habe ja, als ich ich habe ja dieses Buch veröffentlicht über Gebärmutterhalskrebs und darum geht es jetzt in dem nicht, sondern dass ich dann danach, als das schon überwunden war, nochmal wie viele Frauen Richtung Menopause sehr starke Blutungen hatte. Das stelle ich auch in meinem Buch. Und da wird einem eben sofort zu einer Ausschabung geraten und da ist auch eine gewisse Panikmache damit verbunden gewesen, bei mir jedenfalls. Von Seiten von Gynäkologen und Gynäkologinnen. Und da kam ich auf die Idee, das Frauengesundheitszentrum in Berlin anzurufen. Und hatte da eine Mitarbeiterin während der Sprechzeit am Telefon, die mir wunderbare alternative Sachen sagen konnte, mir total auch zurechtgerückt hat, die Informationen, die etwas diffus da in meinem Kopf rumwirbelten. Und das war wirklich Gold wert für mich. Und das war, wann war das? Vor 10 Jahren oder so jedenfalls.
Genau.
Ja, oder noch nicht mal. Ja, jedenfalls wunderbar. Nein, das war Quatsch. Das war vor 5 Jahren.
Ja. Genau, das FFGZ ist eben immer noch dazu da, gerade eine zweite Meinung einzuholen. Ne? Ja. Gerade Frauen, die denken, ich muss diesen Eingriff vornehmen, können sich ans FFGZ wenden. Ja. Und ein Beratungsangebot, was wir zum Beispiel gefunden haben, und wir haben mit Monika Kalkbrenner gesprochen, die damals aktiv war, war der 13. Mond. Das war ein Beratungscafé für Frauen, wo auch Selbstuntersuchung praktiziert wurde. Mhm. Aber es ging eben auch um Menstruation und die haben ganz andere Beratungskonzepte entwickelt. Zum Beispiel, man geht in ein Café und man unterhält sich und alle, die anwesend sind, sind Expertinnen für ihr eigenes Wissen. Mhm. Ne, das ist, wenn man sich jetzt ein schulmedizinisches Beratungsmodell anschaut, einfach ein ganz anderer Entwurf von Gleichberechtigung, ins Gespräch kommen, Solidarität, von den eigenen Erfahrungen ausgehen.
Ja, genau. Nochmal kurz zum Frauentherapiezentrum. Das gibt es ja in Hamburg nicht mehr, schon über 10 Jahre nicht mehr. Aber in München zum Beispiel und auch anderen Städten und München wirst du ja demnächst besuchen, hast du mir gerade vorher erzählt. Also gibt es auch viele Möglichkeiten, sich da nochmal wieder mit zu verbinden, nicht nur per Buch, sondern auch wirklich mit den entsprechenden Einrichtungen. Jetzt nochmal zu was anderem, also Frauenexpertinnen für ihre eigene Gesundheit, das Wissen, was bei den Betroffenen da ist, wirklich ernst nehmen, da keine Hierarchien aufbauen. Das ist ja ein Ansatz, über den wir jetzt hier im Rahmen der Sendereihe schon ab und zu mal geredet haben und der ja auch im Grunde eine deutliche Kritik am gängigen Vorgehen der Schulmedizin beinhaltet. Wie ist das da? Positioniert ihr euch da kritisch auch explizit oder thematisiert ihr das eigentlich gar nicht so? Wie ist das so? Das konnte ich den Publikationen jetzt nicht so genau entnehmen, deswegen wollte ich das nochmal fragen.
Also ich glaube, dass wir alle immer wieder persönlich in der Situation sind, wo wir uns entscheiden und mit unseren eigenen Krankheitsgeschichten und ärztlichen Beratungserfahrungen umgehen, ohne dass wir sagen, wir sind pro alternative Medizin oder wir sind gegen Schulmedizin, sondern eigentlich ist der Ansatz, den wir haben, zu versuchen, fast vergessene Methoden zu aktivieren und zu sagen, womit können wir eigentlich arbeiten? Was können wir selbstermächtigend, selbstverwaltet, selbstorganisiert tun? Weil das alles schon erprobt wurde und so wertvoll ist. Und ich glaube, es geht mir eher darum, zu sehen, also diese Entwürfe wieder zu sichten und sich daran zu erinnern, was möglich war, eigentlich mit der Perspektive zu fragen, wie kann man gemeinsam gesellschaftlich Gesundheit politisieren, weil es uns sicherlich allen so geht, dass wir erfahren, dass das Gesundheitssystem extrem auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet ist und wir alle das Gefühl haben, wir kommen dort zu kurz, wir kommen nicht zu Wort, wir werden nicht gehört und nicht gesehen. Ja. Was mich interessiert, ist nicht so sehr eine alternative Behandlungsmethode, sondern eine gesellschaftliche Bewegung, die das in Frage stellt. Weil ich denke, dass uns heute dafür der Mut fehlt. Und wenn ich mir die Gesundheitsbewegung anschaue, dann sehe ich, wie viel, also wie fantasievoll und formenreich diese Bewegung war, das gesellschaftlich in Frage zu stellen.
Ja. Das leitet gut zu unserem nächsten Lied über, dem der Mut auch nicht mangelt. Das Lied heißt nämlich »Das Haus ist besetzt« und ist von Arbeitersachen München von 1972. Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Und das tun wir hier wirklich. Inga Zimprich und ich, Gabriele Freitag, denken darüber nach, angeregt durch den Rückgriff auf die Materialien und auch Gespräche mit den Protagonisten, Protagonistinnen der Gesundheitsbewegung der 70er und 80er Jahre, wie eine andere Medizin schon mal ausgesehen hat und wirklich auch sich als wirkungsvoll erwiesen hat. Und der Mut da war, das einfach zu machen, diese Selbstautorisierung, dieses, ja, dieses Gefühl von Macht und Ermächtigung, das wurde noch mal so eindrücklich, auch gerade in dem, was du vor der Musikpause gesagt hast. Und du hast auch schon gesagt, dass dir das so vorkommt, als ob das heute so etwas fehlt. Richtig?
Genau, ich denke über so zwei Faktoren nach. Das eine ist, dass wir uns halt angewöhnt haben im Neoliberalismus, es ist unsere Pflicht, gesund zu bleiben. Ich muss darauf achten, dass ich genug schlafe, Yoga mache, mich gesund ernähre und so weiter. Und das kann mich prima beschäftigen, kann mich ganz viel Geld kosten. Ich habe eigentlich internalisiert, ich muss leistungsfähig sein, ich muss jung sein, ich muss gut aussehen. Mein Körper ist eigentlich die Ware, die ich zu verwalten habe und die ich zu optimieren habe. Und da steckt ganz viel drin, was uns tatsächlich krank macht, ne? Was uns auch Räume nimmt, zu sagen, hey, wie fühle ich mich eigentlich, wie möchte ich meine Arbeit gestalten, wie möchte ich meine Beziehungen gestalten. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns da anders verhalten wollen, dann brauchen wir eine Bestärkung. Das macht man nicht mal einfach so, man wacht auf und macht es anders, sondern eigentlich brauchen wir Begegnungspunkte, Techniken, Methodiken, wir müssen uns treffen, und daran arbeiten, um sowas zu entwickeln.
Ja, mir kommt der Ansatz jetzt auch, den du gerade skizzierst, geradezu tiefenpsychologisch vor, dass es eben nicht geht, dass man irgendetwas postuliert. Ne? So, erlebe ich auch immer, auch zum Beispiel bei meinen patientischen Patienten. Ich müsste doch, ich sollte, ich habe schon wieder nicht, ich muss ins Fitnessstudio, ich müsste dies und das. Ne? Da baut sich ja ein wahnsinniger Druck auf. Ne? Und man ist immer selber dran schuld, wenn man nicht optimal drauf ist. Und stattdessen, ne, sagst du ja auch, geht es ja erstmal darum, hinzuschauen und sich so anzunehmen, wie man ist. In der Psychotherapie ist das in der Regel in einem Zweier-Setting. Ihr kreiert dafür ein kollektives Setting, was natürlich wunderbar ist, ne, weil die politische Tragweite da nochmal so direkter vorhanden ist. Ne? Nämlich, wie ja die Frauenbewegung so schön sagte und sagt, das Persönliche ist politisch. Und daraus kann dann wirkliche Heilung entstehen. Ne? Nicht als noch eine Aufgabe unter den so vielen, die man eh schon hat, ne? sondern von innen heraus auf eine, wie ihr ja auch sagtet, becoming soft, auf eine weiche, selbstannehmende Art. Ne? Nicht als Selbstgeißelung. Ja.
Also wir haben so viel recherchiert und zum Beispiel das Buch, was du eben erwähnt hast, gefunden, Hoagie Wyckoffs Solving Women's Problems, was damals in der Frauenbewegung übersetzt worden war als Anfänger einer feministischen Therapie. Ja. Und erst also nach einer ganzen Weile Recherche habe ich herausgefunden, dass es immer weiter Ford, RT, MRT und queere RT-Gruppen gibt, also radikale Therapiegruppen, die selbst organisiert sind, wo sich Leute zu Therapiegruppen zusammentun, die ein Jahr miteinander arbeiten. Da findet man Infos im Netz unter Ford-Info. Das finde ich für mich selber so inspirierend. Ich mache jetzt fast ein Jahr in so einer Gruppe mit. Und damit hätte ich nicht gerechnet, dass es solche aktiven Gruppen gibt, die tatsächlich selbst organisierte radikale Therapie Therapie anbieten.
Ja, du hast mir ja auch das Heft darüber gegeben und ich habe das mit großer Freude gelesen. Das macht richtig Lust, sowas zu machen. Ne? Ich erinnerte mich an meine eigenen Erfahrungen, die schon über 40 Jahre zurückliegen. Mit damals nannte man das ja Selbsterfahrungsgruppen. Einfach die Fragen, die da gestellt werden und die Räume, die sich auftun, wenn man wirklich mal das darf, bei sich genau hinschauen darf, wie es ist, wenn man krank ist, was man dann wirklich braucht und das dann noch mit anderen austauscht, ne, das hat sofort ein, ja, kann man sagen, revolutionäres Potenzial, ne? Und das wurde da sehr deutlich. Und ja, da kann man nur wünschen, dass sich das weiter verbreitet. Und ich glaube, das tut es, ne? Also diese Fortgruppen gibt es in den verschiedensten Städten, die gründen sich. Also da könnte man sagen, da entsteht was, da geht was.
Was mir noch einfällt, ist, in den 70er Jahren waren die radikalen Therapiegruppen so konzipiert, dass sie dazu da sind, dass eine Gruppe zusammenkommt und sich darüber verständigt, was die gesellschaftlichen Ursachen ihrer individuellen Symptome sind. Ein ganz zentraler Gedanke in der Frauenbewegung, aber das ist was ich heute fast noch mehr stärken wollen würde in meiner eigenen Gruppe oder in der RT-Praxis insgesamt zu schauen, was sind denn die Mittel, mit denen wir uns wieder bestärken, zu sagen, das macht mich krank. Das bedrängt mich, das ist schädlich für mich. Wie kann ich mich dagegen wehren, anstatt den Fehler immer bei mir zu suchen? Und das ist eben dieses neoliberale Gesundheitsparadigma, dem wir uns sicher alle unterworfen fühlen. Und dem, denke ich, sollten wir was entgegensetzen.
Ja. Du bist hier mit einem sehr, sehr großen und schweren Koffer angekommen.
Unglaublich schwerer Koffer.
Ja, und was ist da drin und woher hast du den?
Genau, ich wollte nochmal darauf hinweisen, ich hatte einfach heute so ein tolles Recherchetreffen. Das ist natürlich auch das Schöne an dieser Arbeit, wie in unserer Begegnung, dass man Leute trifft, von denen man sehr, sehr viel erfährt und auch tatsächlich übernehmen kann an Wissen und an Dokumentationen. Ich hatte heute ein längeres Treffen mit Christoph Kranich, der hier lange im Gesundheitsladen Hamburg gearbeitet hat und den Infodienst der Gesundheitsläden herausgegeben hat. Aha. Und die Gesundheitsläden gab es oft in großen deutschen Städten und da wurde politisch zu Gesundheit organisiert. Mhm. Das war jetzt nicht in erster Linie Patientenberatung, sondern wirklich arbeiten und aktivistisch arbeiten für eine Veränderung des Gesundheitswesens. Mhm. In Hamburg hat es, glaube ich, den zweiten Gesundheitstag, ich tippe mal Anfang der 80er Jahre gegeben. Also das war eben ein ganz wichtiger Teil dieser Bewegung. Und da habe ich heute ganz tolle Hefte, Aufkleber, Publikationen aus dem Gesundheitsladen mitgenommen.
Ja.
Freue mich total, die in unser Archiv zu übernehmen.
Ja, und dann vielleicht eben auch einer Ausstellung zugänglich zu machen.
Oder mit ziemlich sicher. Sehr gerne, genau.
Ja. Wie reagieren denn die Leute, wie zum Beispiel Christoph Kranich oder auch Dagmar Schulz? Ihr habt ja ganz viele Aktivistinnen der ersten Stunden da interviewt und ausfindig gemacht. Was sagen die denn so, wenn die plötzlich von euch gefragt werden?
Also es ist so unterschiedlich. Es gibt Leute, die in diesen Strukturen geblieben sind und es gibt Leute, die auch aus Strukturen sich wieder zurückgezogen haben, auch oft mit Verletzungen, gerade so feministische selbstverwaltete Räume, wo es irgendwann einen Generationenkonflikt gab. Und ich glaube, da ist es manchmal ganz, ganz berührend für beide Seiten zu merken, wow, das möchte jemand wissen, das findet jemand toll. Mhm. Und dann merke ich aber auch, jetzt auch zum Beispiel im Gespräch mit Christoph Kranich, dass wir auf den Spuren sind, wohin hat sich die Gesundheitsbewegung noch fortgesetzt? In welchen Strukturen hat sie immer weiter gewirkt? Was hat sie mitgeprägt? Mhm. Was hat sie überhaupt politisch etablieren können, was wir heute vielleicht gar nicht mehr als Gesundheitsbewegung erkennen? Mhm. Und ich denke, das ist immer ein großer Unterschied, sind Leute im Feld geblieben und da haben sie gewechselt. Und das hat oft auch mit Berufsbildern zu tun. Mhm. Waren das damals die Ärzte, die danach eine tolle Karriere trotzdem haben machen können? Oder war es die Krankengymnastin, die sich überlegt hat, wie mache ich meine Zeit in der Gesundheitsbewegung jetzt für mich produktiv, in dem Moment, wo eben sicherlich mit Ende der 80er Jahre die Gesundheitsbewegung abgeebbt ist, ebenso auch wie die Frauenbewegung, ne? Eigentlich mehr so eine Art Nischendasein fristete, wo es eben diese ABM-Maßnahmen gab, die Projekte sich von Fördergeldern zu Fördergeldern hangeln mussten.
Ja, jedenfalls, was mich betrifft, kann ich sagen, ich habe mich gefreut, dass ich da befragt werde. Von euch befragt wurde im Rahmen der Ausstellung in Hohenlockstedt. Und eine Frage wollte ich unbedingt noch stellen. Wir haben ja jetzt mehr so rausgefunden, wie viel von diesem damaligen reichen Wissen heute nach wie vor sehr nützlich, inspirierend ist. gibt es auch Sachen, wo du sagen würdest, das ist aber wirklich jetzt anders? Das war damals vielleicht ganz okay so, aber heute ist das echt anders.
Ja, total. Und das ist mir auch ein Anliegen. Also ich habe anfänglich gedacht, das ist vielleicht gar nicht meine Rolle, aber ich habe gemerkt, nee, wenn wir jetzt mit diesem Wissen in Kontakt sind, dann sind genau das die Fragen, die wir stellen müssen. Ja. Das ist einerseits die Zweigeschlechtlichkeit damals. Frauen treffen sich unter Frauen und lassen Männer nicht in Gruppen, was jetzt einfach Quatsch ist. Wenn ich mit Leuten arbeite, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren, macht es keinen Sinn, Geschlechter auszugrenzen. Und ich sehe den Nutzen von separatistischen Gruppen, von Leuten, die sagen, wir wollen nur als Transpersonen zum Beispiel miteinander arbeiten, weil wir wollen nicht, dass Cis-Männer Zugang haben. Mhm. Aber ich denke, das Wichtige ist, dass wir auch mit den Feministinnen aus der zweiten Frauenbewegung darüber sprechen, was für ein Ausschluss damals stattgefunden hat gegenüber Trans- und Interpersonen. Mhm. In der zweiten Welle der Frauenbewegung hat es immer schon leise Diskurse dazu gegeben, wie weiß und Mittelklasse geprägt die Frauenbewegung gewesen ist.
Ich erinnere mich an die Diskurse.
Das ist was, heute kommen diese Diskurse zurück, oft aus dem amerikanischen und englischsprachigen Raum und haben einen ganz anderen Ansatz. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Arbeit, die wir Weißen, in meinem Fall Cis-Feministinnen, machen müssen, zu schauen, wie sind unsere Räume, für wen sind die offen, mit wem arbeiten wir zusammen. Und da müssen wir ganz hart, ganz schnell arbeiten. Ich habe das Gefühl, da können wir uns nicht ausruhen aus, da müssen wir wirklich arbeiten.
Ja, um auch unterschiedliche Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse da praktisch thematisieren zu können und unterschiedliche
und
Positionen und so weiter. Und genau das nicht einfach vorzutragen. Ja, das leuchtet mir sehr ein. Und gibt es noch einen weiteren Punkt, wo man sagen würde, oder ich meine, der Punkt ist groß genug, das ist ja nicht nur ein Punkt, das ist ja ein Feld, ein großes Feld, das durchzieht ja alles, aber gibt es noch was, wo man sagen würde, Mensch, da muss man jetzt aber das dringend überarbeiten und das zieht nicht mehr so?
Also das sind für mich zwei sehr, sehr große Punkte. Ja. Ne? Also zum Beispiel das starke Weißsein und diese weiße Cis-Frauen-Identität. Ja. Aber das, was ich mir wünsche mit diesem Reichtum an Materialien, die wir jetzt gesammelt haben, ist, die weiter zu aktualisieren. Also zum einen noch mehr Materialien zu sammeln und zu digitalisieren. Mhm. Und die Gesundheitsbewegung hatte ja ganz viele Ableger in kleinen westdeutschen Städten. Da auch hinzugehen und mit Leuten aus der Zeit zu sprechen, gemeinsame Frühstücke zu machen, alte Hefte, Bücher zusammenzuholen und die zu besprechen. Mhm. Und dazu wünsche ich mir eben, dass wir zusammenarbeiten über Generationen hinweg mit jungen, queeren, intersektionalen Feministinnen und mit Leuten aus der zweiten Welle Frauenbewegung und auch aus der Gesundheitsbewegung, die ja auch sehr, sehr viele Männer involviert hatte, um gemeinsam zu schauen, was davon ist heute wichtig, was davon kann man heute ausprobieren, was können wir in unsere Praxen integrieren und auch zurücklernen, Dinge zurückgeben an die, von denen wir so viel bekommen.
Ja, wunderbar. Das war ja schon die Wunschrunde, die ihr ja auch postuliert für eure Zusammenkünfte. Sehr schön. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr weiter unsere Sendung hört. Nachhören kann man die Sendung auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Auf meiner Webseite www.einwilderort.de, da sind die ganzen vorherigen Sendungen als Podcast, ohne die Musik natürlich. Und ansonsten senden wir immer jeden fünften Dienstag im Monat um 19 Uhr. Das geht auch so weiter. Das nächste Mal am 30. April an Walpurgis. Ein gutes Datum. Und am Sonntag drauf um 11 Uhr wird es wiederholt. Und zum Schluss noch ein dickes Danke an den Techniker Thomas Steinbrecher, der heute, obwohl ich ihn gar nicht vorher angeschrieben hatte, es trotzdem möglich gemacht hat, hier im Studio zu sein. Unglaublich gut, unglaublich solidarisch. Vielen, vielen Dank. Und genau, bleibt uns treu, bleiben Sie uns treu und hören Sie weiterhin auf wilden Wegen. Danke, Inga Zimfrich.
Danke, Gabriele.